Wenn der Heilige Geist Geschichte oder Geschichten macht, so ist momentan so ein Intermezzo. Wir sind immer noch eigentlich bei der begonnenen Reihe im Epheserbrief, haben aber sozusagen den Schwerpunkt hinten. Der Heilige Geist ist uns als Angeld gegeben, gesetzt, und dort wollen wir heute auch nochmal weitermachen, Apostelgeschichte 8. Ein spannendes Kapitel. Wenn der Heilige Geist Geschichte und Geschichten macht. Saulus aber hatte seiner Ermordung, nämlich die des Stephanus, zugestimmt. An jenem Tag kam eine große Verfolgung über die junge Kirche zu Jerusalem. Alle, mit Ausnahme der Apostel, zerstreuten sich über das Land Judäa und Samaria. Den Stephanus aber bestatteten gottesfürchtige Männer und hielten eine große Totenklage um ihn. Saulus aber suchte die Kirche zu vernichten. Er drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen weg und warf sie in den Kerker. Die Verstreuten zogen umher und verkündeten das Wort. Und so zog Philippus in eine Stadt Samarias hinab und verkündete ihnen den Messias. Das Volk lauschte willig und einmütig den Worten des Philippus, da es von den Wundern, die er wirkte, hörte und sie sah. Denn aus vielen Besessenen fuhren die unreinen Geister mit lautem Geschrei aus, viel Lahme und Krüppel wurden geheilt, darüber kam große Freude in jene Stadt. Zunächst mal bis hierhin. Es ist doch eigenartig, eigentümlich und manchmal auch für unseren Verstand schlichtweg nicht zu verstehen, wie Gott handelt und was Gott tut. Da ist ein Mann namens Saulus, der den Ehrgeiz hat, Gott darin zu gefallen, alle, die sich abweichend von dem Schriftverständnis der offiziellen jüdischen Religion äußern und gebärden, die versuchen, dieser neuen Richtung des Christus, das mit dem Jesus sozusagen anhängen wollen, er versucht, sie auszutilgen wie ein Geschwür in einem Leib, wie eine Krankheit auszumerzen. Er setzt alles daran, dass die Führungsriege vernichtet wird, beziehungsweise einflussreiche Leute an der Stelle ausradiert werden. Er stimmt, so ist hier notiert, persönlich der Ermordung des Stephanus zu. Und löst damit eine Verfolgungswelle für die junge Kirche aus. Im Namen Gottes, das ist seine tiefste Überzeugung. Und wir ziehen die Augenbrauen hoch und denken, oh oh. Wir könnten in die Kirchengeschichte schauen und entdecken, das hat sich wiederholt auch auf Seiten der Kirche. Im Namen Gottes zog man aus, um Jerusalem den Kreuzrittern zu befreien. Im Namen Gottes hat man gemordet, getötet, gefoltert in der Kirche, um Menschen, die einen anderen Ansatz von Glauben lebten, an der Stelle auszumerzen. Im Namen Gottes wurden die Täufer ersäuft. Die Käfige hängen immer noch an der Kirche in Münster. Die Leichen hat man mittlerweile entfernt. Im Namen Gottes hat man Kriege geführt. Soldaten hatte auf der Koppel ihrer Hosen, sozusagen auf den Schließen ihrer Uniformhosen stehen, Gott mit uns. Die einen wie die anderen. Im Namen Gottes. Und auf der anderen Seite lesen wir so beiläufig einen Satz: Alle blieben in der Stadt. Also nur die Apostel blieben, alle Apostel blieben in der Stadt. Und alle anderen verteilten sich über das Land Judäa und Samarias. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass dieser Satz eigentlich eine Verheißung aufnimmt. Einen Sendungsauftrag Jesu. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir: Und wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Also das hätten wir uns doch anders vorgestellt, dass diese Bewegung der Mission nach Judäa und Samaria zu kommen, das hätte man doch irgendwie auch anders organisieren können. Da hätte man ein strategisches Werbebüro irgendwie fragen können, wie macht man das? Wie durchdringt man sozusagen die nächsten Gebiete? Was müssen wir einsetzen, damit das gelingt? Die Situation der Verfolgung der jungen Kirche, wo Menschen fliehen müssen, wird auf diese Art und Weise von Gott benutzt, vom Geist Gottes benutzt, dass die Leute, die dort fliehen, zu kleinen Multiplikatoren und Missionaren für die Sache Jesu werden. Es gibt ein Lied, ich kann nicht schweigen von der Liebe Gottes. Ich kann nicht schweigen zu singen. Ich kann nicht schweigen von dem, was in mir lebt. Die Menschen, die geflohen sind, vielleicht bei Verwandten untergekommen sind, die irgendwo in den Städten plötzlich auftauchten, wurden natürlich gefragt, sag mal, was mit Leuten, wo kommt ihr her, wieso seid ihr, ja, wir kommen aus Jerusalem, warum? Ja, wir werden verfolgt und die Paulus und seine Leute da, die Pharisäer, die sind uns auf den Fersen, ach, gehört ihr auch zu denen? Ja, ja, aber was glaubt ihr eigentlich, warum werdet ihr verfolgt? Wir lesen später in den Briefen, dass wenn wir gefragt werden, wir Rechenschaft abgeben sollen über das, was unsere Hoffnung ist. Und die Männer und Frauen, die geflohen waren, gaben Rechenschaft, gaben Antwort von dem, was ihr Glauben ausmachte. Sie antworteten auf das, was gefragt wurde. Und viele Leute hörten zu und merkten, dass das, was gesagt wurde, Antwort war auf Fragen, die sie seit lange im Herzen trugen. Und sie wurden gläubig. Eigenartig, oder? Zur gleichen Zeit, während die einen über Land zogen und das Evangelium verkündeten und sie erlebten, Menschen bekehren sich und geben ihr Leben Jesus, zur gleichen Zeit wütet Saulus mit seinen Gesellen weiter in Jerusalem, geht von Haus zu Haus und lässt Männer wie Frauen mit Kindern in den Kerker werfen. Faszinierend finde ich, dass die Bibel zunächst mal nicht darüber schweigt. Das erwähnt und erzählt. Es war so. Und Saulus versuchte sozusagen, sich hervorzutun. Wir kennen das ja, dass es dann so Männer und Frauen gibt, die dann einen besonderen Eifer daran legen, durch eine Übererfüllung dessen, was ihnen aufgetragen ist, sich hervorzutun. Als besonders fromm und besonders gläubig und besonders hingegeben, besonders Gott wohlgefällig. Saulus setzte alles daran, diese junge Kirche zu verfolgen. Und an seinen Händen, denke ich, so kann man das sagen, klebte das Blut Unschuldiger. Und der Geist Gottes nimmt diese Situation der Verfolgung und Zerstreuung der jungen Kirche und ist mit denen, die fliehen und zerstreut werden. Das ist das Faszinierende an Gott. Inmitten schwieriger Lebensumstände, inmitten schwieriger Konstellationen, inmitten schwieriger Schicksalsschläge wirkt Gott mit zum Guten. So sagt es später dieser Saulus, der dann zum Paulus wird. Gott wirkt in allem mit zum Guten. Er sieht es, es geht nicht an ihm vorbei. Wir fragen immer, ja, warum lässt er das zu? Weil wir dieses Verständnis, diese Konzeption im Kopf haben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, geht's uns immer gut. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Wir haben das verinnerlicht. Wir glauben, mit Gott ist man immer auf der Sonnenseite des Lebens. Aber es ist nicht so. Das Leben findet statt in dieser Gefallenheit, die diese ganze Welt zeichnet. Da sind Gerechte und Ungerechte unter der Sonne Gottes. Da sind Gute und Böse beieinander. Und Gott in diesen Umständen und Zuständen hat darin seine Perspektive, Heil zu bringen und Heil zu schaffen in dieser Welt und für diese Welt, nicht aus den Augen verloren. Und in geradezu atemberaubender Weise benutzt er das Leid von jungen Leuten, von jungen Familien und von älteren Leuten, die aus Jerusalem fliehen und von dem Glauben an Jesus Christus berichten. Gott nutzt diese Schicksale wie Samenkörner und streut das Evangelium aus in die Region, wie es Jesus verheißen hat, in Samaria und Judäa, über die jüdischen Berge hinein bis nach Samaria. Selbst Samaria, kultisch eigentlich gemieden von allen Juden, kein Jude setzte seinen Fuß auf samaritanisches Land, wenn sie nach Jerusalem gingen, machten sie einen Umweg, um nicht durch Samarien zu kommen, weil sie sich distanzierten von dieser etwas entarteten, eigenartigen Gruppe der Samariter. Sie wollten mit ihnen nichts zu tun haben. Jetzt in der Fluchtsituation hat man sich dorthin geflüchtet und die Verstreuten zogen umher und verkündeten das Wort. So zog Philippus, er taucht hier auf, in eine Stadt Samarias hinab und verkündete ihnen den Messias. Während auf der einen Seite die in Jerusalem die Verfolgung tobt, Menschen eingekerkert sind, wir wissen nicht, ob gefoltert und zu Tode gebracht, aber während Menschen sozusagen verfolgt werden in der einen Stadt, geht Philippus hinaus nach Samaria und erzählt von Jesus. Und etwas Faszinierendes passiert. Gott ist mit diesem von Philippus sowas von unterwegs, dass da, wo Philippus predigt und wo Philippus betet mit Menschen, Wunder passieren. Verdichtet Krafteinbruch Gottes in eine gefallene Welt. Herrlichkeit Gottes bricht sich Bahn in den Alltag der Menschen. Und man fragt sich, wie geht es zusammen, Herr? Und manchmal denke ich, dass wir davor stehen bleiben und uns wundern und vielleicht gar nicht so das Lächeln Gottes merken und verstehen und sagen, mach dir keine Sorgen, das ist so. Es kommt der Tag, da wirst du es verstehen. Du verstehst es jetzt nicht? Sei einfach an der Stelle, wo du stehst, mein Zeuge. Du musst es nicht zusammendenken. Wenn du treu bleibst und mir dienst, ich werde durch dich wirken. Philippus erzählt von Jesus. Er predigt, was er auf dem Herzen hat. Und dann passiert etwas Interessantes. Es gibt so kleine Formulierungen, die ich interessant finde. Das Volk Gottes, das Volk lauschte in Judäa, willig und einmütig. Ich frage mich manchmal, ob vieles von dem, was wir hören vom Wort Gottes in unseren Herzen, deshalb nicht wurzeln kann, weil unsere Einstellung nicht willig ist. Nicht nur nicht hörfähig, das sind wir, aber nicht willens sind, uns etwas sagen zu lassen. Dass wir nicht sozusagen bereit sind, dass unser Herz nicht weich ist. Wir haben so eine Schauen-wir-mal-Mentalität. Beckenbauer, Kapitel 1, Vers 1. Schauen wir mal. Der ist aber nicht in der Schrift, aber in unseren Köpfen. Schauen wir mal. Sich alle Optionen offen lassen. Wer sich alle Türen offen hält, wird in seinem Leben hören, wie sie hinter ihm nur zufallen. Aber er ist nie durch eine durchgegangen. Philippus predigt Menschen, die willig sind und einmütig den Worten des Philippus lauschen. Voll Mut, ungeteilt, mit weichem, offenen Herzen. Was sagst du uns von Gott? Und dann wirkt er Wunder. Und die Wunder, das ist interessant, wir haben ja oft so eine Einstellung, wir möchten auch Wunder sehen, so im Sinne von als, ja, ich weiß manchmal gar nicht, so als Sahnehaube auf unseren Alltag. Gordon Erker, ein Pastor, der mich in meinem Leben ziemlich geprägt hat, hat einmal folgende Geschichte erzählt. Ein junger Mann kam zu ihm und sagte, Bruder Olkert, ich möchte von Ihnen gesegnet werden, dass ich die Gabe der Heilung bekomme. Eine tolle Gabe. Gabe der Heilung. Und dann fragt Colin Urquhart zurück, du hast viel mit Kranken zu tun. Nö. Dir liegen Kranke am Herzen. Nö. Du gehst Kranke besuchen. Nö. Warum um alles in der Welt, sagt er, sollte Gott auf die Idee kommen, dir die Gabe der Heilung zu geben? Unsere Konzeption, wer die Gabe der Heilung hat, das schafft mir Ehre. Dann bin ich jemand, aber hallo. Aber so verteilt Gott die Gaben nicht. Die meisten Wunder passieren interessanterweise in evangelistischen Situationen. Nicht in Gemeinden. Interessant. Wenn ihr mal die Apostelgeschichte lest, die meisten Wunder passieren in evangelistischen Situationen, wo Nachfolger Jesu, Heiden, quasi ohne Voranmeldung, ohne Vorerfüllung, ohne Bekehrung im Lebensstil, die sind ungebürstet, ungewaschen, unrasiert, ungekämmt, halt offen, ja, und willig, sich beschenken zu lassen. Und die Männer und Frauen des Neuen Testaments legen diesen Menschen die Hände auf, beten für sie, segnen sie und es passieren Wunder. Und was passiert in den Herzen? Wow, hey, ich bin gesund geworden. Da wird was dran sein. An Jesus Christus ist der Herr. Jesus kann deine Lebenssituation verändern. Aha, wenn dieser Gott so eingreift, wozu ist er sonst noch fähig? Und die Herzen öffnen sich für das Evangelium. Menschen werden befreit von Besessenheit. Sie werden befreit von Krankheit. Lahme und Krüppel werden geheilt. Nun gibt es Theologen, die sagen, ja, Anfangsgeschichte der Kirche, Gott musste Publicity machen, das war alles eine Promotion-Tour. Aber in einem zweiten Jahrhundert war das dann auch vorbei. Die Kirche war aufgebaut, die Grundlagen waren gelegt, dann hat sich Gott zurückgezogen und die Kirche angeschuckt, das Ding geht seinen Weg. Das war früher, das passiert heute alles nicht mehr. Das stimmt nicht. Es gibt viele Berichte von Missionsfeldern, wo das so läuft. Es gibt auch eigentümliche Berichte von Missionsfeldern. Es gibt Berichte von Missionsfeldern, zum Beispiel von der Brüderbewegung im Siegerland, die lange Zeit mit Gaben und Heiligen Geist sehr, sehr vorsichtig waren. Da sagten die Missionare beispielsweise von der Bibelschule Wiedenest, weißt du, bei uns passiert das auch auf dem Missionsfeld, nur wir dürfen so nicht darüber reden. Die offizielle Lesart sieht das so nicht vor. Aber wir beten mit den Leuten und sie werden gesund. Evangelisten rufen auf, dass Menschen nach vorne kommen, ihr Leben Jesus geben und sie erleben und erfahren, wie während sie das Evangelium verkünden, Menschen sehend werden, das Augenlicht zurückgeschenkt wird. Und was passiert? Die Menge in Afrika zum Beispiel gerät in Erstaunen, sie gerät wie in Ekstase. Und weil sie sehen, was Gott tut, geben andere ihr Herz Jesus Christus. Und zur gleichen Zeit findet auch das andere statt, dass Menschen um ihres Glaubens willen für Jesus Christus leiden. Aber Gott verfolgt sein Ziel. Er verfolgt sein Ziel, dass das Evangelium hinausgestreut wird in alle Welt. In Samaria jedenfalls entsteht richtig Freude. Da ist eine Erweckung. Nun lesen wir weiter. Nun lebte in der Stadt schon länger ein Mann namens Simon, der Zauberei trieb und das Volk Samarias in Erstaunen versetzte. Er sagte, er sei ein Großer. Alle groß und klein hinter ihm hingen an ihm und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man Megalle nennt. Also der Hintergrund ist der, dass man die Zauberkraft dieses Mannes nicht ableitete von, der hat sich Tricks gekauft und hat Tricks gelernt, sondern seine Art, Wunder zu tun, ging zurück auf eine übernatürliche Kraft, auf einen übernatürlichen Geist, der sozusagen namentlich identifiziert war. Und er konnte Wunder tun. Und das Interessante ist, wenn Wunder passieren, das Interessante ist, wenn der Feind Gottes, das Interessante ist, wenn der Satan sozusagen, der Teufel, seine Macht erweist in Wahrsagerei, in Zauberzeichen und so weiter, eine Wirkung dabei immer ist, nämlich die Wirkung, wie wir sie lesen im folgenden Vers, sie hingen an ihm, weil er sie lange mit diesen Zauberkünsten im Bann gehalten hat. Der Unterschied von den Wundern und von den Großtaten Gottes zu dem, was der Teufel tut, besteht darin, dass wenn Gottes Geist eingreift und Geschichte macht, wenn Gottes Geist eingreift und Menschen heilt, wenn Gottes Geist Menschen zurechtbringt und sie und Wunder geschehen, sie immer abzielen, dass Menschen frei werden und der göttlichen Nachfolge fähig sind. Sie werden frei für Begegnung, sie werden frei für Gott und sie erleben Heilung in ihrem Leben, in ihren sozialen Beziehungen. Wenn der Teufel kommt, schafft er immer Abhängigkeit. Abhängigkeit von Menschen, Abhängigkeit von Führern, Abhängigkeit von Gurus, Abhängigkeit von den Worten, ist immer bindend. Menschen sind gebunden an irgendwelche Sprüche, die ihnen von Wahrsagern gemacht wurden. Menschen sind gebunden in ihrem Inneren, in ihrem Herzen. Sie kommen nicht in eine Freiheit, weil der Feind sie bindet. Und Philippus kam und zerschnitt bei vielen Leuten diese Bindung. Er kam und befreite sie. Und Simon kriegt das mit. Und die Leute kriegen das mit. Als sie aber Philippus glaubten, der ihnen die frohe Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündete, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Faszinierend, oder? Die Kraft Gottes löst und befreit. Auch Simon wurde gläubig und empfing die Taufe. Er schloss sich eng an Philippus an und kam nicht aus dem Staunen heraus, als er die großen Zeichen und Wunder sah, die da geschahen. Er hatte schon eine Menge erlebt, der Simon. Der konnte schon eine Menge tun. Aber das war eine Nummer, wo er sagte, hey, das kann ich nicht. Das ist ja super. Das ist ja richtig cool. Die Geschichte geht nachher noch weiter. Er ist richtig fasziniert von dieser Art zu wirken. Intermezzo. Als die Apostel in Jerusalem erfuhren, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, hatten sie ehrlich gesagt ein Problem. Das war in ihren Köpfen nicht vorgesehen, dass Samaritaner Jesus Christus glauben. Evangelium in Samarien. Aha. Glauben die jetzt auch? Das heißt, die müssten wir jetzt als Brüder und Schwestern anerkennen. Wie kommen die jetzt auch in unseren Gottesdienst? Sitzen die da neben uns? Hallo? Was machen wir? Große Beratung. Als sie hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes dorthin. Herrlich, oder? Ich finde das immer so faszinierend. Das ist wie in unseren Zeiten heute. Wenn es ein Problem gibt, rufen wir zwei Experten. Wir delegieren das Problem. Und möglichst ungefähr so. Ein Haudegen und ein Sensibelchen. Ein für die Seelsorge und für ein Hau drauf und Schluss. Das, falls man zuhauen muss, Petrus. Und falls einer im weichen Herzen gefragt ist, Johannes, der an der Brust Jesu lag. Und lauschte. Wir wussten, Johannes war schon immer so ein bisschen speziell. Die zwei schicken wir. Die gehen also hoch, diese zogen hinauf und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Ja, die sind da schon getauft. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Da legten sie die Hände auf und empfingen den Heiligen Geist. An dieser Stelle habe ich mir notiert, das ist jetzt etwas, was vielleicht etwas Ältere wie ich kennen, in den 90er Jahren, 80er Jahren, gab es Computerprogramme, die damit Werbung machten, dass auf dem Bildschirm sozusagen die Programme VisiVig-fähig waren. What you see is what you get, hieß das. Das, was man auf dem Bildschirm sah, wurde auch über den Computer nachher, über den Drucker ausgedruckt. Man hatte also nicht mehr so nur die Befehlszeile wie in früheren Zeiten, als der Bildschirm schwarz und die Schrift grün war bei den ersten IBM-Computern. Da hatte man dann immer stehen, so in Befehlsstruktur, 3 nach links oder keine Ahnung, wie das aus mit Shift und dann ganz komplizierte Zeichen. Da wusste man, okay, wenn man das verstanden hatte, der Absatz beginnt 3 Zentimeter links vom linken Rand, Papierrand. Und der Fortschritt war nun bei den neuen Computerprogrammen, auf dem Bildschirm wurde das Papier dargestellt und man konnte genau sehen, wo hier beginnt die Kante und da setzt der Druck ein. What you see is what you get. Was man sieht, ist das, was du kriegst, was du nachher hast. Das gleiche Prinzip wirkt auch für die Lehre und die Predigt in Gemeinden. Was wir nicht predigen und was wir nicht verkündigen, wird sich auch als Lehre in der Gemeinde nicht einstellen, auch im Leben nicht einstellen. Wir predigen nicht über Geld, also weiß auch keiner genau Bescheid, wie man im Reich Gottes und in der Gemeinde mit Geld umgeht. Wird ja nicht drüber gepredigt. Wir predigen nicht über bestimmte Umgangsformen in bestimmten Lebensbereichen. Woher sollen wir wissen, wie man da als Christ lebt? Zum Beispiel. Walter Heidenreich, einige kennen ja, ein christliches Missionswerk in Lüdenscheid, hat sich bekehrt mit seiner Truppe und die waren alle voll drauf auf Droge. Als sie sich bekehrt haben in der auf Straßenevangelisation in Lüdenscheid, haben sie ihr Leben Jesus gegeben. Haben verstanden, Jesus hat mich erlöst. Und haben gelernt, seid dankbar alle Zeit für alles. Was haben sie gemacht, wenn sie zu Hause waren? Sie haben jetzt, wenn sie einen Joint geraucht haben, vorher gebetet. Und sie haben ihren Zehnten gegeben. Sie haben arme Leute, die sich keinen Joint leisten konnten, 10% von ihrem Stoff abgegeben. Bis man sie aufgeklärt hat, hör mal, das ist überhaupt mit den Drogen bei uns nicht ganz so üblich. Mussten sie umdenken. Was wir lehren, wird sich also auch in der Praxis letztlich unserer Gemeinde etablieren und einstellen. Hier bei den Samaritanern war das so, der Philippus hat Jesus verkündet. Der Philippus hat gesagt, ihr braucht die Taufe, ihr müsst zu Jesus gehören. Macht es fest, die Taufe ist der Siegelstempel Gottes auf eure Erlösung. Aber er hatte das mit dem Heiligen Geist irgendwie nicht auf der Pfanne. Er war vielleicht auch, wir schränken es mal humorvoll ein, er war vielleicht auch einfach nur Evangelist. Evangelisten wollen Bekehrung, wollen Menschen für Jesus gewinnen. Ihr müsst mal beobachten, wenn auf einer Tagung richtig klassische Evangelisten mit Seelsorgern zusammen sind. Kabarett pur. Wir müssen missionieren. Ja, sagt er, und uns überlasst ihr die Arbeit, sagen die Seelsorger. Wir müssen nachher aufräumen. Wir müssen evangelisieren. Ja, und wer macht die Gemeindestruktur? Das machen die Hirten, ja? Oder die einfach so, wir müssen evangelisieren. Das ist unser Ding. Philippus war so einer. Philippus hat evangelisiert, er wollte, dass die Menschen für Jesus gewonnen werden. Das war sein Ding. Jetzt kam aber die oberste Heeresleitung aus Jerusalem. Die Apostel selbst, Petrus und Johannes, rückten an und machten erstmal deutlich, da gibt's noch was. Es gibt nicht nur die Erlösung. Es gibt nicht nur die Vergebung der Sünden. Es gibt auch die Ermächtigung zum Dienst und zur Nachfolge. Es gibt auch die Kraft Gottes, die euch befähigt zur Heiligung. Es gibt die Kraft Gottes, die euch ausrüstet mit Gaben und Fähigkeiten, für Gott in dieser Welt brauchbar unterwegs zu sein. Und wir ahnen, da kommt eine Dimension in unser Leben, die bringt Unruhe. Wir könnten zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 12, ab Vers 14 lesen wir, trachtet nach Frieden mit allen. Trachtet, das ist etwas Aktives, Willentliches, Zielgerichtetes, was von mir durch Imperativ verlangt wird, durch einen Befehl. Es heißt nicht dort, wenn es aus euch rausdruckt, und wenn es aus euch strömt und ihr euch irgendwie oder so danach fühlt, seid freundlich und friedlich, lächelt auch gelegentlich mal, steht da nicht. Trachtet, so viel an euch liegt, trachtet nach Frieden mit allen. trachtet nach Heiligung. Das deutsche Wort Heiligung ist das Wort für den Prozess, heilig zu werden im fortgesetzten Sinne. Heiligung, immer wenn Ung hinten dran ist im Deutschen, beschreibt es eigentlich einen Vorgang. Das ist nicht nur ein punktuelles Geschehen. Heiligung ist ein fortgesetzter, fortwährender Prozess. Man könnte das gut übersetzen, wenn man Englisch kann, mit der sogenannten Continuous Form. Mit einer Form im Englischen, die darin ausdrückt, dass ein Vorgang kontinuierlich geschieht. Das findet sich sprachlich im Deutschen UNG in der Endung un. Heiligung ist sozusagen der Vorgang des Heiligwerdens. Das ist jetzt nicht katholisch, das steht in der Schrift, sondern bedeutet, dass wir unterwegs sind, uns auszurichten, für Gott gebräuchlich und brauchbar zu sein. Jesus sagt, ihr sollt heilig sein, wie Gott heilig ist. Ihr sollt unterwegs sein für die Anliegen Gottes, so wie Gott unterwegs ist zu euch und für euch. Er legte ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Sie werden ermächtigt, zur Heiligung, zur Nachfolge, lebendig zu leben und zu glauben. Sie empfangen den Geist Gottes. Und das Interessante ist, ich mache da mal nur eine Anmerkung, einfach mal, um euch darauf hinzuweisen. Steht hier in der Schrift. Und sie empfingen den Heiligen Geist. Und das ist offensichtlich etwas, was man beobachten kann. Das ist etwas, was man in irgendeiner Form bemerkt. Dass man irgendwie erlebt. Wenn ich frage, ja, wo hast du gemerkt, dass Jesus Christus dich erlöst hat? Als ich mein Leben Jesus übergeben habe. Super, wann war das? Ah, da war ich 12, gut. Was ist da passiert? Und wir werden entdecken, wenn wir dort fragen, kriegen wir Beschreibung. Ich habe mich hingekniet abends an meinem Bett, habe angefangen zu beten und dann hat es mich gerissen, ich habe geweint. Ein anderer beschreibt, es kam eine ungeheure Freude in mein Leben. Es war, wie wenn ich schweben würde. Ein anderer sagt, es war für mich ganz, ganz tiefer Friede. Es war eine Wärme, wie ich sie danach nie wieder so erlebt habe. Beschreibungen körperlicher Art, wahrnehmbar, beschreibbar, in vielerlei Hinsicht. Wenn Gott was tut, tut er es so, dass wir es auch merken. Gott hat nicht gesagt, es werde Licht und alle haben die Augen zugemacht und haben sich vorgestellt, es ist hell. Sondern da war Licht. Man kann Licht sehen, man kann Dunkelheit sehen, man kann Land sehen, man kann Wasser sehen. Man kann auf Land gehen, man kann Land fühlen, man kann Wasser sehen, man kann Wasser fühlen. Wenn Gott handelt, handelt er so, dass man es mitbekommt. Auch unser Simeon kriegte das mit. Als nun Simeon sah, also er beobachtet seine Mitstreiter, den Philippus und die anderen, dass durch Handauflegung der Apostel der Heilige Geist verliehen wurde. Also er hat es auch gesehen und hat gedacht, der Trick ist cool. Hey, den Trick will ich auch kennenlernen. Bot er ihnen Geld an und sagte, gebt mir doch auch die Fähigkeit, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfangen. Petrus entgegnete ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du geglaubt hast, die Gabe Gottes für Geld kaufen zu können. Du hast keinen Anteil und kein Recht darin, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Bekehr dich von dieser deiner Bosheit und bete zum Herrn. Vielleicht wird dir dann der Anschlag deines Herzens noch vergeben. Denn wie ich sehe, bist du voller bitterer Galle und von Bosheit umstrickt. Simon antwortete, betet für mich zum Herrn, dass nichts von dem ich treffe, was ihr gesagt habt. Und nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und verkündet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück und predigten dabei an vielen Orten der Samariter die frohe Botschaft. Die waren also auch ermutigt, die Apostel, und haben gesagt, okay, wenn das hier so gut klappt, dann predigen wir auch den Samaritern das Wort Gottes auf dem Weg zurück nach Jerusalem. Was war das Problem bei Simon? Erste Beobachtung, nur kurz zum Simon war, man kann bekehrt sein, aber die Frage der Heiligung ist damit nicht abgeschlossen. Wir haben ja ein schönes Beispiel für dieses Problem, dass wir bekehrt sind, mit Gott unterwegs sind, aber es in unserem Leben Haltungen in unseren Herzen gibt, die durch Gottes Geist offengelegt werden. Hebräerbrief, Kapitel 4, lesen wir Folgendes, was das Wort Gottes tut. Hebräerbrief, Kapitel 4, heißt es, denn voll Leben ist Gottes Wort.
Amen, sagen wir.
Ja, ist so. Vorsicht, nicht so schnell. Voll Kraft.
Ja.
Okay. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Oh, oh, jetzt wird's gefährlich. Es dringt durch zur Scheidung von Seele und Geist, Gelenk oder Knochen und Mark und ist ein Richter über Gesinnung und Gedanken des Herzens. Und es gibt nichts Geschaffenes, das vor ihm verborgen wäre. Vielmehr liegt alles bloß und enthüllt vor den Augen Gottes dessen, vor dem wir Rechenschaft abzulegen haben. Das Wort Gottes vermag Dinge zu trennen, die für uns untrennbar sind. Das Wort Gottes kann Dinge offenbaren, die vor unserem menschlichen Auge zunächst so gar nicht wahrnehmbar sind. Hier in der Geschichte mit Simon erleben wir sowas in Funktion, wie plötzlich den Aposteln die Augen aufgetan werden. Auch die Apostel werden an dieser Stelle die Augen aufgetan. Und sie bekommen Durchblick für die Herzenshaltung des Simon. Der war gläubig geworden, das haben sie ihm geglaubt. Der war getauft worden, das haben sie selbst gemacht. Aber diese Haltung im Herzen, sozusagen, diese, ich nenne es mal einfach so, Ehrenkäsigkeit. Hey, die Art, den Heiligen Geist zu vermitteln, die möchte ich auch haben. Dann komme ich groß raus. Es gibt ein Cartoon, wo ein junger Mann auf der Bühne steht in einer Kirche und dann sagt, das Lied, das ich jetzt singen möchte, bedeutet mir eigentlich nicht viel. Aber dabei kommt meine Stimme so schön zur Geltung. Das ist die Haltung. Wir tun etwas, scheinbar für Gott, aber die Haltung, die dahinter steckt, ist nicht durchschaubar für viele, für die meisten. Und dann gibt es Menschen, die haben von Gott durch seinen Geist einen erleuchteten Blick, die haben diese Fähigkeit und Begabung und schauen hinter die Kulisse. Und an dieser Stelle sagt Petrus, im Grunde genommen, dein Geld fahr mit dir zur Hölle. Was? Du kannst den Heiligen Geist nicht kaufen. Der Geist Gottes, so haben wir im Epheserbrief gelesen, der Geist Gottes ist die Gabe, ist das Angeld, das freie Geschenk Gottes an seine Gemeinde, an seine Kirche, an seine Leute. Gott ist für dich nicht käuflich für deine Interessen. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht, denn so ganz unbekehrt ist der Simon dann doch nicht, wenn er am Ende sagt, betet für mich, dass nichts von dem, was er sagt, geschehe, weil er eigentlich mit seinem Herzen Buße tut. Wir nehmen das mal so an, damit das nicht ganz so dramatisch wird. Aber ich denke, dass eigentlich hinter dieser Haltung steckt, okay, ja, mein Leben ist noch nicht fertig. Voll bitterer Galle und Bosheit. Er ist geprägt von diesem Lebensstil. Das geht nicht von heute auf morgen. Es muss eingeübt sein. Und an dieser Stelle sozusagen, bittet für mich, dass das, was ihr sagt, dass das mich nicht trifft. Er war voll bitterer Galle und voll Bosheit. Das hat ihn geprägt, Menschen zu verführen, mit Menschen zu spielen, Menschen in seinen Bann zu ziehen, Menschen abhängig zu machen. Das ist Macht. Das ist Macht. Und was Macht und Machtbesessenheit und Besoffenheit mit Macht bewirkt, erleben wir gerade, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Die Krim-Krise ist eine Krise von Menschen, die einfach berauscht sind von Macht. Und dahinter steckt, so der Apostel, hey, das ist nicht vom Herrn. Du kannst Gott nicht zwingen, nicht für Geld kaufen. Das geht nicht. Aber trotz dieser Krise, trotz dieses Konflikts mit Simon, hört Gottes Geist nicht auf, Geschichte zu machen. Er nutzt Petrus, er nutzt Johannes auf dem Heimweg nach Jerusalem und lässt weitere junge, kleine Hauskreise, Gemeinden entstehen. Und nicht genug damit. Dieser Philippus, der sich so wunderbar als Werkzeug Gottes evangelistisch mit seinem Herzen in Samaria für Gott gebrauchbar erwiesen hat. Dieser Philippus ist sozusagen auch dem Geist Gottes aufgefallen. Der Mann hat was. Mit dem kann man was bewirken. Der ist sozusagen vielfach und vielfältig einsetzbar und verwendbar. Philippus, da gäbe es noch einen Auftrag für dich. Aber den gucken wir uns beim nächsten Mal an. Amen.